Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elisa. Und wir sind angelangt in 2. Könige, Kapitel 6. Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum 2. Buch der Könige, Kapitel 6. Zweiter Könige, Kapitel 6, wir lesen die Verse 1 bis 7. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und die Söhne der Propheten sagten zu Elisa, sieh doch, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist zu eng für uns. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort jeder einen Balken holen und uns hier einen Ort herrichten, um dort zu wohnen. Und er sagte, geht hin. Und einer sagte, tu uns den Gefallen und geh mit deinen Knechten. Und er sagte, ich will mitgehen. So ging er mit ihnen. Und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Es geschah aber, als einer einen Balken fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Und er schrie auf und sagte, ach mein Herr, und dabei ist es doch geliehen. Der Mann Gottes aber sagte, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt er ein Stück Holz ab und warf es hinein und brachte das Eisen zum Schwimmen. Und er sagte, hole es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Amen.
Amen.
Lass uns beten. Unser Herr, unser Gott, wie wunderbar bist du. So wundervoll treu und gütig und freundlich, fürsorglich und barmherzig. Hilf doch, dass wir dich heute Abend mehr kennen, damit wir dir mehr vertrauen und mit größerer Hingabe, mit größerer Liebe für dich leben. Wir bitten dich, segne uns durch dieses Wort, um deines Namens willen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Ich möchte heute Abend gerne über drei Dinge sprechen, die mich beim Studium dieses Textes ermutigt haben. Und ich hoffe und bete, dass sie auch dich ermutigen. Das erste ist, sei ermutigt durch Wachstum. Ihr Lieben, wir haben jetzt in der letzten Zeit immer wieder Texte aus 1. und 2. Könige studiert. Und du musst wissen, diese beiden Bücher wurden geschrieben für die Juden, die sich im babylonischen Exil befanden, in der Gefangenschaft. Denn diese beiden Bücher erzählen die Geschichte von Davids Tod bis hin zur Zerstörung Jerusalems, des Tempels und der Wegführung der Juden ins babylonische Exil, in die Gefangenschaft. Warum wurden diese Bücher verfasst für die Gefangenen in Babylon? Nun, diese beiden Bücher sind eine Erklärung. Denn wie um alles in der Welt konnte es dazu kommen, dass die heilige Stadt, der heilige Tempel zerstört wird und das heilige Volk Gottes in das gottlose Ausland der Babyloner verschleppt wird und in Gefangenschaft leben muss. Wie um alles in der Welt konnte es dazu kommen. Nun, diese beiden Bücher beantworten jene Frage. Wegen eurer Treulosigkeit, Israel, weil ihr mir den Rücken zugekehrt habt. Wie oft habe ich euch zurechtgewiesen? Wie reich habe ich euch gesegnet? Wie oft habe ich zu euch gerufen? Aber ihr wolltet euch nicht bekehren. Und darum hat er ihnen am Ende alles genommen. Denn, das lass mich dir sagen, in aller Deutlichkeit, Gott den Rücken zuzukehren, von ihm abzufallen, ihm ungehorsam zu sein, bedeutet geradewegs in den ewigen Untergang zu gehen. Das rufen diese zwei Bücher der Könige uns zu. Wir lesen von der Zeit des Abfalls. Aber für Gott gefiel es, in dieser Zeit des Abfalls immer wieder ermutigende Berichte einzureden. Berichte von Menschen, die wirklich glaubten und dem Herrn treu waren. Auch heute unser Text, denkt daran, was wir hier lesen, geschieht in der Zeit großer Gottlosigkeit. Aber was dürfen wir lesen? Vers 1. Und die Söhne der Propheten sagten zu Elisa, sieh doch, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist zu eng für uns. Was? Wir hören hier, dass die Zahl der Prophetenschüler anscheinend wuchs. So, dass es einen Platzmangel gab. Wir wissen von einer Schule, dass es da ungefähr 100 Mann gab. Und in dieser Schule heißt es, es wurden so viele, dass die Räumlichkeiten zu klein wurden. Es wurde zu eng. Und das in einer Zeit, wo man das Interesse an den Herrn und an seinem Wort völlig verloren hatte. Was für eine Ermutigung war das wohl für Elisa, während Elia, der Prophet, noch sagte, er sei der Einzige, der übrig geblieben ist, durfte Elisa sehen, wie mehr und mehr Menschen Interesse an Gottes Wort hatten. Wodurch wurden jetzt diese Prophetensöhne angezogen? Warum kamen sie zu dieser Gemeinschaft? Warum war das Ganze so attraktiv für sie, mit so vielen Männern auf einem engen Platz zu hocken? Nun, sie heißen Prophetensöhne. Nicht, weil der Prophet der leibliche Vater dieser Männer wäre, sondern weil sie sich dem Propheten angeschlossen haben als ihren geistlichen Vater. Er war ihr Herr, ihr Lehrer, ihr Meister. Vers 1. Und die Söhne der Propheten sagten zu Elisa, sieh doch, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist zu eng für uns. Was taten diese Menschen? Sie wohnten vor Elisa, wörtlich steht hier, sie saßen vor Elisa. Das heißt, beständig waren sie vor ihrem Lehrer. Wozu? Er war ein Prophet Gottes. Sie wollten Gottes Stimme hören. Sie wollten Gottes Wort lernen. Sie kamen nicht, um unterhalten zu werden. Sie kam nicht einfach, weil die Gemeinschaft so nett war und die Leute so interessant. Sie lebten beständig vor Elisa, weil er ein Prophet war. Ihr Herz schlug für die Tatsache, dass aus dem Mund dieses Mannes Gottes Wort kam. Welch ein Wunder in der Zeit des Abfalls, wo Gottes Wort verachtet wird, dass Menschen kommen, um Gottes Wort zu hören. Gottes unverfälschtes Wort verkündigt ist seit jeher wie ein Magnet, der von allen Seiten die anzieht, die wirklich Gottes Wort hören wollen. Dass sie sich in eins miteinander versammeln. Elisa erlebte, dass es zu eng wurde, weil immer mehr Menschen Gottes Wort hören und tun wollten. Und das, ihr Lieben, ist der einzig wahre biblische Gemeindewachstum, nach dem wir streben müssen. Wachstum aufgrund des Wortes Gottes. Letzte Woche, erinnert ihr euch vielleicht noch, erzählte ich euch von den Mistelzweigen, die man in den Bäumen beobachten kann. Diese grünen, kugelförmigen Büschel, die Parasiten sind, die sich einnisten in den Kronen von Bäumen, aber selbst keine Wurzeln im Boden haben, sondern sich festsaugen an diesem Baum und ihnen die Nährstoffe entziehen. Und so sagte ich, ist es auch so, dass falsche Gläubige sich an wahre Christen und wahre Gemeinden festsetzen, aber selbst keine Wurzeln in Christus haben. Am Freitag sah ich einen Baum, von dem ich überrascht war zunächst, weil er aussah, als ob er eine volle Baumkrone jetzt schon hat. Obwohl es gerade erst die Knospen kommen und es gerade erst anfängt, zu blühen. Dieser Baum, der war voll, wie ein Laubbaum, der schon eine volle Baumkrone hat. Aber dann schaute ich genauer hin. Der Baum war in Wirklichkeit kahl. Er war nur übersät mit diesen Mistelbüschen. Das heißt, er sah voll aus, täuschend echt. Man denkt, der Baum ist voller Blätter. Er ist voll mit diesen Parasiten. Es ist alles fake. Es ist alles nicht echt. Und ich sage euch, ihr Lieben, was bringt es, wenn Versammlungen wachsen und wachsen und Menschenmassen dorthin pilgern? Aber diese Menschen haben keine Wurzeln in Christus. Es sieht alles so voll aus, so beeindruckend. Da sind so viele Menschen, aber kein geistliches Leben und kein geistlicher Wachstum. Nein, nur das ist wahrer biblischer Wachstum, wenn wahres Interesse an Gottes Wort da ist. Elisa durfte ermutigt sein, weil wirklich Menschen kamen, die wirklich Gottes Wort hören und tun wollten. Nach dieser Enttäuschung mit Gehasi, seinem Diener, die Verse zuvor, der sich als falsch erwiesen hat, was für eine Ermutigung muss es für ihn gewesen sein, Männer zu haben, die wirklich das Wort Gottes lieben. Und jetzt möchte ich dich fragen, warum bist du eigentlich hier? Weil vielleicht das Buffet so reichlich ist. Das Buffet ist wirklich toll. Oder weil die Menschen hier so nett sind. Die Menschen sind schrecklich nett hier. Wirklich liebenswürdige Menschen. Ist das der Grund, warum du hier bist? Ich hoffe, deine Antwort lautet, weil ich Gottes Wort hören möchte. Und? Weil ich Gottes Wort tun möchte. Dies ist mein großes Verlangen. Das zeichnet wahre Christen aus. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, dass die Christen, die neue Gemeinde, ja, was taten sie? Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie taten, was die Prophetenjünger taten. Sie lernten beständig. Sie nahmen beständig das Wort auf. Meine Frage ist, hast du überhaupt ein Herz dafür? Ein Geschmack, ein Sinn dafür, dass du Gottes Wort liebst und darum kommst und gerne hörst und das Wort in dich aufnimmst? Kannst du mitsprechen mit den Worten aus Psalm 119? Und ich lese nur ein paar Auszüge. Da heißt es, du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beobachtet. Kann man das über dich sagen? Dass du eifrig beobachtest, was der Herr sagt? Und dann heißt es, an dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude mehr als an allen Reichtum. An deinen Satzungen habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht. Und jetzt hör mal, meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinen Bestimmungen zu aller Zeit. Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe. Ich werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe. Und über deine Ordnungen will ich nachdenken. Lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken. Wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Sprich dir das zum Herzen. Ist das etwas, was du genau so bestätigen kannst? Gib das wieder, was dein Herz fühlt, was dein Herzensverlangen ist. Bist du wirklich ein Schüler von Gottes Wort? Ist das deine Freude, deine Sehnsucht? Und das ist der Grund, warum du hier bist. Ist das Wort hier der Magnet, der dich zieht? Und darum kannst du sprechen auch, wie in Psalm 119 ebenfalls gesagt wird, ich bin der Gefährte aller, die dich fürchten, derer, die deine Vorschriften einhalten. Ja, du willst mit all den anderen zusammen sein, die genauso Gottes Wort lieben und es zu Herzen nehmen. Und darum willst du Teil der Gemeinschaft derer sein, die Gottes Wort studieren. Und welch eine Ermutigung ist darum ein jeder, der kommt tatsächlich wegen dem Wort. Das ist wahrer biblischer Wachstum, an dem der Herr gefallen hat. Es heißt hier, es wurde zu eng für diese Prophetensöhne. Es wurden mehr, als die Räumlichkeiten fassen konnten. Das heißt, man saß irgendwie eng aufeinander, die Luft war schlecht, langsam wurde es irgendwie unangenehm. Aber wisst ihr was, diese Enge ist gar nichts Negatives. Es ist ein Segen, eine Ermutigung. Erkenne doch die Ermutigung, die in dieser Enge liegt. Denn es heißt, dass Gott füllt, dass Gott Menschen hinzufügt. Erinnert ihr euch, wenn wir an unsere Geschichte denken, die noch nicht alt ist? Nur ein paar Jahre. Einige von euch waren dabei, als wir anfingen in meinem Wohnzimmer, wo sehr viel Platz noch war, weil gerade die ersten Leute, die kamen, die waren eine Handvoll. Aber es wurde zu eng. Dann sind wir in das Haus unseres Diakons Dietmar gegangen. Und wir wurden immer mehr und auch dort wurde es sehr eng. Erinnert ihr euch, wie eng es dort war am Ende? Und auch jetzt wird unser Versammlungsraum am Morgen zu eng. Und wir haben heute Morgen gehört, wir haben ein schönes Kirchengebäude gefunden und wir denken darüber nach, es zu kaufen. Aber jetzt gerade bietet dieser Raum nur Platz für 120 Menschen und wir wissen, wir sind jetzt schon oft an die 90 und an die 100 abends, wenn wir uns versammeln. Ja, wenn wir das Gebäude kaufen, dann aber in dem Bewusstsein, dass wir tun müssen, was die Prophetensöhne getan haben, es muss angebaut werden. Es müssen Umbaumaßnahmen ergriffen werden. Und wenn ich über all das nachdenke, und ich hoffe, wenn du darüber nachdenkst, dann musst du sagen, Gott sei Ehre für die Enge. Gott sei Lob und Dank für Platzmangel, dass er Menschen zu uns führt. Ihr Lieben, es ist kein negatives Problem. Und wenn die Luft mal schlecht ist und man keinen Platz findet, gerade am Morgen, preise den Herrn, gib ihm alle Ehre. Denn es heißt, dass er heute auch wiederum Menschen gesandt hat, die Gottes Wort hören wollen. Wie muss Elisa gelitten haben unter diesem traurigen Zustand des Landes? Und welch eine Ermutigung muss ihm da jeder Mann gewesen sein, der plötzlich vor der Tür stand und gesagt hat, ich will zu euch gehören. Darf ich auch Gottes Wort werden? Darf ich mich nicht hinsetzen? Und alle rücken noch ein bisschen enger und sagen, hier ist noch Platz für dich. Komm, hör Gottes Wort. Welch eine Freude, welch eine Ermutigung. Ich frage dich, erachtest du das gering und für selbstverständlich an, dass so viele Menschen kommen, um Gottes Wort zu hören? Wir leben doch in einer Zeit, wo die Menschen Gottes Wort für abstoßend erachten. Aber hier sind Menschen, die angezogen werden durch Gottes Wort. Nun, Ehre sei Gott dafür. Ehre sei Gott für diese Gnade. Nun, das ist die erste Sache, die ich euch sagen möchte, die mich ermutigt hat. Kommen wir zur zweiten Sache. Sei ermutigt durch Mitarbeit. Mitarbeit. Vers 2. Sagt einer der Prophetensöhne, lass uns doch an den Jordan gehen und von dort jeder einen Balken holen und uns hier einen Ort herrichten, um dort zu wohnen. Und er sagte, geht hin. Also diese Schüler erleben, dass es viel zu eng war und sie nehmen das Problem wahr. Was tun sie jetzt? Sie murren nicht, klagen nicht, sie beschweren sich nicht. Nein, sie denken über den Mangel nach, aber in der Weise, diesen Mangel zu beheben. Sie sind Teil des Ganzen. Sie beobachten das Ganze nicht bloß von außen. Sie sind Teil davon. Sie kommen zu Elisa. Einer der Propheten, Schüler, sagt, am Jordan, da gibt es doch viele Bäume. Können wir dorthin gehen und Holz holen und für größere Räumlichkeiten sorgen? Meint ihr nicht, dass das eine Ermutigung war für den Propheten? Denn ihr seht hier, er musste gar nichts ansprechen. Er musste gar keine Anweisung geben. Die wollten gerne dienen. Sie waren bereit, sich einzusetzen. Sie waren bereit, hart zu arbeiten, zu schwitzen, damit Gottes Werk gebaut wird. Wofür taten sie das? Damit genug Plätze für alle da sind, die Gottes Wort hören wollen. Welch eine Ermutigung, wenn man sieht, dass die Schüler nicht bloß empfangen, sondern durch die gute Lehre auch ein Herz dafür empfangen, mitzuarbeiten und alles dafür zu geben, dass der Dienst des Wortes ungehindert, uneingeschränkt geschehen kann. Spurgeon erlebte das ein wenig anders in seiner Kapelle, wo er predigte. Mehr und mehr Menschen kamen und es führte sogar dazu, dass Leute nach Hause geschickt werden mussten. Eines Tages drängte er sich durch die Menge und kommt an seine Kanzel und wendet sich der Wand zu und sagte, durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, durch Glauben wird auch diese Mauer fallen. Das hat den Diakonen überhaupt nicht gefallen, denn sie waren dafür verantwortlich, irgendwas zu machen, wenn es eng wird. Einer der Diakone sagte danach dann zu Spurgeon, also das wollen wir nicht nochmal hören. Und Spurgeon meinte daraufhin, was soll das heißen? Erst wenn es vollbracht ist, dann werde ich nichts mehr sagen. Und je eher ihr dafür Sorge tragt, dass es erledigt ist, desto besser. Also Spurgeon musste ein wenig Druck machen. Und die Diakone haben sich schließlich überreden lassen, nahmen Geld in die Hand und sorgten dafür, dass Raum genug da war. Aber schaut euch mal an. Elisa muss kein Wort sagen. Er muss nichts sagen diesbezüglich. Die Prophetensöhne kümmern sich darum. Sie sahen die Not, sie packten an, es lag ihnen auf ihren Herzen, dass der Lehrdienst ungehindert, uneingeschränkt ausgeübt werden kann. Aber seht ihr auch, die Prophetenschüler, die handeln hier nicht einfach eigenmächtig, sondern in guter Ordnung, in Unterordnung. Sie gehen zu Elisa, sie fragen den Propheten, ob es recht ist, und er sagt, geh, mach das gerne. Welch ein Segen ist Mitarbeit. Wenn du siehst, dass Menschen gerne dienen wollen und dass sie sich einsetzen dafür, dass das Wort ungehindert gepredigt werden kann. Und achtet darauf, Vers 2. Lasst uns doch an den Jordan gehen und von dort jeder einen Balken holen und uns hier einen Ort errichten. Die Arbeit ist viel schneller getan, wenn jeder einen Balken holt. Keiner bloß zuschaut. Keiner untätig ist. Welch eine Ermutigung ist das für mich und ich glaube auch für dich, wenn du siehst, wie viele Menschen sich aufmachen und etwas zum Beispiel dazu beitragen, dass der Gottesdienst hier gelingt. Wenn du eine halbe Stunde früher hier bist, nicht erst kommst, wenn es gerade losgeht, sondern gerne dienen möchtest und hier bist, dann wirst du plötzlich sehen, der eine läuft los und holt die Liederbücher, der andere kümmert sich um die Technik, der andere um die Tonaufnahmen, der andere um die Videoaufnahmen, der kümmert sich um den Büchertisch, der um das Buffet, hier wird gesaugt, hier wird gelüftet und so weiter und so fort. Die Liste ist lang und überall siehst du Leute rumlaufen, die etwas tun. Als Pastor ermutigt mich das, weil ich sehe, dass sie erkennt, dass ihr dazugehört. Dass sie nicht einfach kommt, um uns zu empfangen, sondern dass ihr Teil von diesem Werk seid und dass ihr dient. Und dass es euer Wunsch ist, nicht nur in den Gottesdienst zu kommen und selber zu empfangen, sondern dass es euer Wunsch ist, dass die Menschen, die hierher kommen, ohne äußerliche Beeinträchtigung durch irgendwelche mangelhaften Umstände tatsächlich Gottes Wort hören können. Das heißt, du hast Teil daran, dass Menschen Gottes Wort hier hören. Wie ist das bei dir? Sag mir, bist du noch Zuschauer? Ist es so, dass es dir lediglich darum geht, hier zu empfangen? Bist du Konsument? Oder hast du diese Einstellung wie diese Prophetensöhne hier? Die nennen sich doch tatsächlich in Vers 3 Knechte, Diener. Das heißt, sie waren dort nicht einfach, um bedient zu werden. Sie haben sich als Diener verstanden. Mitarbeit. Hier heißt es, jeder soll einen Balken tragen. Sag mir, welchen Balken trägst du eigentlich? Kannst du mir nennen, was du tust? Kannst du mir sagen, welchen Balken du trägst? Was du beisteuerst, wie du dienst? Sei nicht zufrieden, einfach Zuschauer am Rande der Gemeinde zu sein. Setz dich ein. Und ich danke einen jeden von euch, von ganzem Herzen, der sich einbringt, der Dienste tut. Und seien sie scheinbar noch so klein. Ich danke euch im Namen des Herrn, denn ohne eure Mitarbeit wäre das überhaupt nicht möglich, was wir machen. Ihr tragt dazu bei, dass Menschen Gottes Wort hören und dass Gottes Werk wächst. Gelobt sei der Herr dafür. Aber nun nach dieser Ermutigung der Mitarbeit, lasst uns zu dem dritten Punkt kommen. Und ihr Lieben, das ist die eigentliche Lektion dieses Textes. Darum geht es in Wirklichkeit, in erster Linie. Und das ist drittens die Ermutigung durch Rettung. Die Ermutigung durch Rettung. Vers 3. Und einer sagte, tu uns den Gefallen und geh mit deinen Knechten. Und er, also Elisa, sagte, ich will mitgehen. Und so ging er mit ihm. Also einer der Prophetensöhne wünscht sich, dass Elisa mitkommt und denkt daran, Elisa ist der Gottes Wort redet und der Gottes Taten wirkt. Das heißt, wünscht man sich, dass Elisa mitkommt, wünscht man sich in Wirklichkeit, dass der Herr mitkommt, dass man Gottes Nähe hat, seine Weisheit und seinen Beistand. Sie wünschen sich, dass der Herr mit ihnen ist und sie segnet. Was für eine weise Bitte! Davon solltest du lernen. Bei allem, was du tust, erst recht, wenn du mitarbeitest in der Gemeinde, aber auch bei allem, was du tust, bei deinem Tagewerk, bitte dem Herrn, dass er mit dir ist. Dass bei allem, was du tust, vertraute Gemeinschaft mit ihm hast, bei deinem Tagewerk, vergiss nicht, dass du den Herrn brauchst in deinem Alltag, bei all deinen Werken. Und wir sehen hier, wie nötig man ihn braucht. Wir lesen weiter, Vers 4. So ging er mit ihnen. Und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Es geschah aber, als einer einen Balken fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Und er schrie auf und sagte, ach mein Herr, und dabei ist es doch geliehen. Nun, ich finde das sehr überraschend, was hier steht, denn überlegt mal. Also dieser Mann war Prophetenschüler. Er hatte die Absicht, Gott zu dienen. Etwas zu tun, was mit Gottes Werk zu tun hatte. Er lief nicht, um einfach sich selbst ein Haus zu bauen, sondern für all jene, die kommen, um Gottes Wort zu hören. Er wollte wirklich dienen. Und dazu lieh er sich sogar ein Werkzeug aus. Er arbeitete für den Herrn. Und der Prophet Gottes war auch noch dabei. Da möchte man doch meinen, dass jetzt alles reibungslos, gesegnet abläuft und es keine Probleme gibt, oder? Aber nein. Ein Schüler schwingt die Axt Und plötzlich, Wohnbogen, fliegt das Eisen vom Stiel ab und landet geradewegs im Jordan. In einem tiefen, trüben, reißenden Fluss. Dieses Eisen findest du nicht wieder. Es ist unwiederbringlich verloren. Und was hier passiert, ist schrecklich. Das seht ihr daran, wie es diesem jungen Mann hier geht. Denn er schreit zu Elisa. Und er schrie auf und sagte, ach mein Herr, dabei ist es doch geliehen. Warum schreit er denn? Vielleicht können wir das überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil wir sagen, wir gehen in den Baumarkt und für 29,99 € kaufe ich mir einfach eine neue Axt. Ein Sonderangebot, ist kein Weltuntergang. Was schreit er denn hier rum? Nun, zu dieser Zeit war eine Axt ein sehr kostspieliges Werkzeug. Kein Massenprodukt im Discounterladen. Die Eisengewinnung und die Schmiedekunst waren zu der Zeit nicht sonderlich ausgeprägt in Israel. So eine Axt konnte sich nicht jemand leisten. Und dieser Prophetenschüler hatte das Geld dafür jedenfalls nicht. Er besaß keine Axt. Er ließ sich diese Axt aus. Du kannst dir das etwa so vorstellen. Stell dir vor, du möchtest gerne etwas für die Gemeinde machen. Zum Beispiel brauchen wir unbedingt so eine Präsentation für unser potenzielles neues Gebäude, damit es noch einmal vorgestellt wird. Und du hast es auf dem Herzen und sagst, du möchtest gerne so eine Präsentation am Computer erstellen. Das Problem ist, du hast keinen Laptop. Aber du willst das wirklich machen. Du hast einen Freund, der ist vielleicht Informatiker und der hat wirklich ein Top-Gerät. Das ist richtig teuer, das könntest du dir niemals leisten, aber damit kann man wirklich schnell die Arbeit erledigen. Das wäre ein Segen für die Gemeinde. Also möchtest du dir das Gerät ausleihen, wenigstens nur für ein paar Stunden. Und du möchtest es am gleichen Tag noch zurückbringen. Und dein Freund sagt zu dir, ja, weißt du, eigentlich würde ich das nicht machen, weil du es bist. Gebe ich dir mein Gerät mit. Ich vertraue dir, aber du weißt, ich arbeite mit diesem Computer, ich habe lange dafür gespart, ich brauche diesen Laptop heute Abend noch, bring ihn mir bitte zurück, sei vorsichtig. Und nimmst ihn mit. Setz dich an deinen Schreibtisch. Fängst an, diese Präsentation zu erarbeiten. Willst vielleicht kurz aufstehen, weil es klingelt an der Tür. Und da geschieht's. Du stehst auf und bleibst an diesem blöden Stromkabel hängen. Und reißt das komplette Gerät, den Laptop mit runter. Der Laptop fällt ungünstig, der Bildschirm zerschmettert, das Gerät geht nicht mehr an, es ist tot. Das war's. Und jetzt? Würdest du aufschreien, oder? Oh nein, das Ding habe ich mir geliehen. Tausende Gedanken würden in deinen Kopf schießen. Ich habe nicht das Geld, das zurückzuzahlen. Mein Freund hat mir Vertrauen geschenkt. Er braucht das Ding dringend zurück. Ich habe es mir geliehen und was soll ich jetzt machen? Und vielleicht kommt der Gedanke auch auf, Herr, ich habe mir doch diesen Laptop ausgeliehen, um dir und deiner Gemeinde zu dienen. Und jetzt, ihr Lieben, das ist kein kleines Problem, was diesem jungen Mann hier passiert. Aber du lernst hier etwas. Etwas, was du vielleicht auch aus Erfahrung kennst. Dinge können gewaltig schieflaufen. Und sogar, wenn du dem Herrn dienst, wenn es um Mitarbeit, um das Werk in der Gemeinde Jesu geht, kann es sein, dass große Missgeschicke passieren. Dinge dir missglücken. Obwohl der den Herrn wartest, dass er tatsächlich mit dir kommt. Und obwohl du zu seiner Ehre arbeiten wolltest, passieren plötzlich Dinge, die völlig daneben gehen. In deinem Leben, du kennst es aus Erfahrung, gibt es Dinge, die du eigentlich nicht geplant hast und wo du dachtest, es wird schon irgendwie laufen und plötzlich fährst du das Ding gegen die Wand. Momente, wo du dich wirklich ärgerst, wo Dinge schieflaufen. Vor kurzem wollte eine Schwester meiner Familie dienen. Sie machte sich auf den Weg und auf dem Weg bekam sie einen Platten. Aber die Schwester wollte sich doch aufmachen, um uns zu dienen. Warum, Herr? Warum macht Gott das? Aber lass mich dir etwas sagen. Und ich hoffe, du hörst wirklich genau zu. Verstehe, dass du solche Momente nicht verschwenden darfst. Erkenne, dass es Gnade vom Herrn ist, wenn nicht immer alles gut läuft und du manchmal große Probleme hast. Und ich hoffe, du verstehst, warum. Es gibt ein altes Sprichwort. Das lautet, unsere Verlegenheit ist Gottes Gelegenheit. Unsere Verlegenheit ist Gottes Gelegenheit. Denn der Herr führt es, auch in seinem Dienst, dazu, dass du immer wieder an den Punkt kommst, wo dir vielleicht auch Dinge misslingen.
Aber das macht der Herr nicht, um dich fertig zu machen, sondern damit du wegschaust von dir und ausschaust zu dem Herrn, den du dienst. Verstehst, dass du voller Unvermögen und Unfähigkeit bist, aber dass bei ihm das Vermögen, die Fähigkeit, die Weisheit, die Kraft ist, um dir beizustehen. Dass dieses Wort, das Jesus gesprochen hat, wirklich in deinem Herzen ankommt. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und zwar absolut gar nichts. Deine Verlegenheit ist Gottes Gelegenheit. Dass du verstehst, ich bin voller Unvermögen, aber der Herr ist mit mir und er hat Beistand und Weisheit und Kraft genug, dass diese schwierige Situation am Ende doch zu seiner Ehre dienen muss und mich stärken wird im Vertrauen auf meinen großen, herrlichen Gott. Der Prophetenschüler tut hier genau das Richtige. Er schüttet sein Herz aus vor dem Mann Gottes und damit vor Gott selbst. Er steht auf und sagt, ach mein Herr, dabei ist es doch geliehen. Wie reagiert nun der Prophet darauf? Sagt er, du Tölpel, du hättest doch merken müssen, dass das Eisen sich so langsam löst von der Axt. Und wir haben auch noch in den 5 Büchern Mose eine Anweisung, dass es, da geht es darum, was passiert denn, wenn ein Eisen sich löst und jemanden erschlägt aus Versehen. Das heißt, es ist scheinbar öfter vorgekommen, dass die Äxte nicht so gehalten haben. Sieh doch selber zu, wie du das Ding wieder rausfischst. Nein, Elisa ist ganz anders. Wir haben ja jetzt schon öfter in der Vergangenheit gehört, dass Menschen zu Elisa schrien. Immer wieder hörten wir, dass Menschen zu Elisa schreien. Und jedes Mal erbarmt sich dieser Mann. Er ist Christus ähnlich. Er schreitet nun ein im Namen des Herrn. Und hier ist eine wichtige Lektion für uns, ihr Lieben. Weil dieses Buch, 2. Könige, heißt doch 2. Könige. Ich meine, hier geht es doch um Könige, um Herrscher, um die Geschicke großer Nationen. Was interessiert uns da? Ein junger Mann, der seine Axt verliert. Ja, scheinbar interessiert sich der Herr dafür. Scheinbar sind ihm solche Dinge nicht egal. Scheinbar ist es so, dass ihm deine Probleme, die du hast, sehr wohl, sehr interessierend. Und dass er Freude daran hat, nicht nur den großen Königen und die politischen Ereignissen irgendwie, sie zu steuern und einzugreifen. Immer wieder in diesen Büchern der Könige sind namenlose Menschen, die klein, die gering. Und Gott erbarmt sich über sie und tut die größten Wunder. Verstehst du die Lektion? Vielleicht ist das etwas, was dein Herz gerade, wenn du unruhig bist, unbedingt hören muss. Der Herr schaut auf dich. Er sieht dein Problem. Er erbarmt sich über dich. Es heißt in 1. Petrus Kapitel 5, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Wie denn? Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Verstehst du? Verstehst du wirklich? Dein Leben mit den Problemen, die du hast, es ist nicht zu gering für den Herrn. Er liebt dich so sehr, dass er sich um dich sorgt und dir beistehen will. Das haben wir gelesen in Psalm 61 heute. Da sagt David, höre mein Gott, mein Schrein, horche auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir. Weil mein Herz verzagt. Ja, das kennen wir Christen. Unser Herz verzagt. Aber jetzt hör mal, was David sagt. Du wolltest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Verstehst du? Wir Christen sind ständig mit Dingen konfrontiert, die uns zu hoch sind. Dinge, die wir nicht meistern können. Dinge, die wir nicht leisten können. Und was tun wir nun? Nun, wir rufen zu unserem großen, gewaltigen Gott. Und er gibt uns Beistand und führt uns auf hohe Berge, die uns viel zu hoch sind, als dass wir in eigener Kraft auf sie uns stellen könnten. Nein, der Herr ist gnädig und barmherzig. Kaum ein anderer hat es so erlebt wie der Apostel Paulus. Ich meine, er hat ja wirklich dem Herrn gedient. Ich meine, er war unterwegs für das Evangelium. Wenn jemand Segen erleben müsste, dann doch der Apostel Paulus, wenn er unterwegs ist. Wie oft habe ich es schon gesagt, er konnte ja kaum mit einem Schiff fahren, ohne dass es unterging. Er will sich wärmen und sammelt sich Holz zusammen für ein Feuer und dabei beißt ihn eine Giftschlange. Warum denn das alles? Warum wird dieser Mensch so verfolgt von so vielen Missgeschicken und Unglücken und Missständen?
Der Paulus sagt es doch selber, haben wir nicht gemeinsam den zweiten Korintherbrief studiert? Zum Beispiel in Kapitel 1 oder in Kapitel 12 erklärt er, dass in seiner Schwachheit Gottes Kraft, die Kraft Christi, wirklich zur Vollendung kommt, wirklich demonstriert wird. Gott tut all das, damit Paulus nicht auf sich selbst vertraut, sondern auf diesen lebendigen Herrn, der mit ihm ist.
Verstehst du, was ich dir sagen möchte? Ich will dir sagen, wenn du Probleme hast, wenn wirklich Dinge passieren, die wehtun, wo du schreist, dann bitte nimm dir doch den Moment und denk darüber nach, dass das nicht zum Fluch für dich gesetzt ist, sondern eine Gelegenheit, auf den Herrn zu schauen. Verpasse diese Gelegenheit nicht. Verstehe, dass es dazu dient, mehr auf ihn zu schauen, ihm mehr zu vertrauen, ihn mehr zu erkennen und mehr zu glauben, dass er dir in wunderbarer Weise helfen kann. Denn wisst ihr, wir haben sehr häufig ein Problem, wir Christen, dass wir sehr häufig praktisch gesehen Atheisten sind. Was meine ich damit? Nun, Eisen schwimmt nicht. Ist klar. Eisen schwimmt nicht. Also da kannst du machen, was du willst. Und der Mann hätte sagen können, ja, klar, passiert mir wieder. Bin halt der Pechvogel. Also Eisen schwimmt nicht, ich gehe nach Hause. Was soll ich sonst tun? Ich arbeite jetzt als Knecht von diesem Mann, um meine Schulden zu erstatten. Nun hätte er so gedacht. Wäre die Sache einfach für ihn erledigt gewesen, hätte er dieses Wunder verpasst. Und genau das passiert uns so häufig, dass wir die Dinge, die uns passieren, einfach so hinnehmen. Aber der Prophetenschüler anscheinend glaubte, dass Gott etwas tun kann, was er selber nicht zu tun vermochte. Also wandte er sich an den Propheten Elisa in der Hoffnung, dass er was dazu sagen kann. Und wir sehen es tatsächlich ab Vers 6. Der Mann Gottes aber sagte, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt er ein Stück Holz ab und warf es hinein und brachte das Eisen zum Schwimmen. Und er sagte, hol es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Ja, dieser Schüler konnte nichts tun. Aber der Herr, seit wann lässt er sich denn beschränken? Durch äußere Umstände, durch Anziehungskraft. Ist er nicht der Herr der Gravitation? Vermag er nicht, Eisen schwimmen zu lassen auf der Wasseroberfläche? Nein, lass mich dir etwas sagen. So oft denken wir nur in unseren Kategorien, nur in der Kategorie, was wir zu tun vermögen, und vergessen so schnell, was Gott eigentlich zu tun vermag. Und dass selbst Naturgesetze, die wir so bezeichnen, dass er all das in der Hand hat. Und dass er tun und lassen kann, was ihm gefällt. Er kann Dinge tun, über die du dich nur wunderst. Dinge, von denen du sagtest, dass sie doch unmöglich sind. Ja, bei Gott schwimmt Eisen. Gott vermag Dinge zu tun, die du nicht im entferntesten Sinne dir erträumt hättest. Wie Jesus sagt in Matthäus Kapitel 17, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin, und er wird sich hinwegheben, und nichts wird euch unmöglich sein. Nichts wird euch unmöglich sein. Ist es vielleicht so, dass wir viel zu häufig, viel zu wenig glauben, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann? Bruder Martin Gomer erinnerte mich vor kurzem an eine Geschichte von Georg Müller, die ich ganz vergessen hatte. Ich erzähle sie euch einmal. Er befand sich auf einem Schiff. Er war eingeladen, im Ausland zu predigen. Und nun ist er auf diesem Schiff und plötzlich gibt es heftigen Nebel und er wird seinen Termin verpassen. Sicher. So, also Georg Müller geht zum Kapitän und sagt, er muss da pünktlich ankommen. Er verpasst Termine nicht. Also sagt er, gut, lass uns runtergehen in den Kartenraum, um zu beten. Der Kapitän beschreibt, dass er dachte, dass Georg Müller wohl aus dem Irrenhaus entlaufen ist. Und er sagt, Herr Müller, wissen Sie nicht, wie dick dieser Nebel ist? Und Georg Müller antwortet darauf, nein. Meine Augen sind nicht auf die Dicke des Nebels gerichtet, sondern auf den lebendigen Gott, der alle Umstände meines Lebens kontrolliert.
Müller kniet sich also hin und betet. Der Kapitän beschreibt es, dass er ein ganz simples, einfaches Gebet sprach, wie ein Kind. Er betete einfach, o Herr, wenn es dein Wille ist, dann beseitige bitte diesen Nebel in 5 Minuten, damit ich auf der Versammlung sprechen kann. Amen. Georg Müller sagte zu dem Kapitän, ich kenne meinen Herrn 57 Jahre lang und es hat niemals an etwas gefehlt und mir ist immer eine Audienz bei dem König gewährt worden. Stehen Sie auf, Kapitän, öffnen Sie die Tür und Sie werden sehen, dass der Nebel weg ist. Der Kapitän stand auf und in der Tat, der Nebel war verschwunden. Und am Samstagnachmittag war Georg Müller pünktlich bei seinem Termin. Und wisst ihr was, der Kapitän war seither ein gottesfürchtiger Mann. Man hätte auch einfach sagen können, Nebel verschwindet nicht, das funktioniert nicht. Gut, dann komme ich halt zu spät. Ja, aber verstehst du, dass deine Verlegenheit Gottes Gelegenheit ist? Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass Gott immer alle Dinge ändert. Er schenkt auch viele Dinge, die er so nicht ändern möchte, sondern er will dein Herz ändern, dass du die Kraft hast, es zu tragen. Ich predige kein Wohlstandsevangelium, aber ich glaube, dass wir viel zu häufig Dinge einfach hinnehmen und in der Hinsicht gar nicht auf die Idee kommen, dass wir einen gewaltigen, allmächtigen Gott haben, der Dinge verändern kann, zu seiner Ehre, zum Wohl seines Volkes. Du aber regst dich einfach auf und klagst und schreist, aber liegst du auf deinem Angesicht vor deinem Gott in dem Vertrauen, dass er Dinge tun kann? Ja, Eisen schwimmt nicht, aber du hast deinen allmächtigen Gott. Mose hat das verstanden. Mose sagt darum in 2. Mose Kapitel 33 zu Gott, Ich führe dieses Volk keinen Schritt weiter, es sei denn, dein Angesicht geht mit uns. Du hast uns durch den Felsen getränkt. Du hast uns mit Brot aus dem Himmel gespeist. Ich kann nichts tun, es sei denn, du bist mit mir. Beschreib das dein Leben. Ist es so, dass du inmitten all der Probleme und den Schwierigkeiten, die so auswegslos erscheinen, dass du gelernt hast, auf die Knie zu gehen und einfach ein simples Gebet zu sprechen? Im kindlichen Vertrauen auf deinen Gott, der große Dinge zu tun vermag. Dazu ermutigt uns dieser Text. Ja, die Bücher der Könige erzählen uns von der Geschichte des Abfalls. Aber immer wieder lehren diese Bücher uns auf, dass die, die auf Gott vertrauen, gesegnet sein werden. In unfassbarer Weise. Und so lasst mich zum Schluss noch etwas sagen, was hier nicht im Text steht. Aber dieser Text hat mich an etwas erinnert, denn hier ist ein Wunder, aber ich wurde erinnert an ein größeres Wunder. Hier wird eine Rettung beschrieben, aber ich erinnerte mich an eine größere. Überlegt euch, was hier passiert. Elisa nimmt ein Stück Holz und wirft es auf die Stelle, wo das Eisen versunken ist und ein Wunder geschieht. Das verlorene Eisen steigt auf an die Wasseroberfläche. Es wird gerettet, es wird wiedergefunden. Das, was verloren ist, kann der Prophetenschüler nun mit seiner Hand ergreifen. Es ist wiedergewonnen. Durch ein Stück Holz wird ein verlorenes Eisen aus den Fluten gerettet und wiedergefunden. Nun, wir wissen, das Holz hat keine Kraft in sich selbst. Es ist ja nur ein Zeichen. Es ist Gott, der dieses Holz mit seiner Kraft begleitet. Nun, ich will dir sagen heute Abend, dass auch du das Wunder eines Holzes erleben kannst. Ein größeres Wunder als das. Ein weitaus größeres. Es gab ein Holz, ein Balken, das in sich dieses Holz keine Kraft hatte. Aber der Herr Jesus Christus nahm diesen Balken, er brachte ihn auf einen Berg, er ließ sich daran nageln, er trug alle Sünde, die ganzen Zorn Gottes und er vollbrachte das Wunder. Wozu? Um verlorene Sünder wie dich und mich aus der Verlorenheit der Fluten der Sünde herauszureißen, um uns zu ergreifen und zu retten. Manche sagen, wenn Sie hier die Geschichte von Elisa lesen, ha, ein Stück Holz, was soll das schon ausrichten? Wie soll ein verlorenes Eisen durch dieses Holz aus dem Fluss geholt werden? Das ist unmöglich, das ist Unsinn, das sind Märchen für Dumme. Und wie viel mehr sagen die Ungläubigen, wenn sie diesen Toten an dem Kreuz sehen, an dem Holzkreuz? Das nun soll die Rettung sein für verlorene Sünder? Aber was sagen wir dazu?
Wir sagen, was die Heilige Schrift sagt, in 1. Korinther Kapitel 1. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, Dummheit. Aber die, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Gottes Kraft zur Rettung. Wir glauben, dass der Herr vermag, dieses große Wunder zu wirken, dadurch, dass sein Sohn am Holz hing. Wie es heißt in 1. Petrus Kapitel 2, Christus hat unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen. Ich möchte dich fragen, ob du dieses Wunder erlebt hast. Ob du glaubst an Christus, den Gekreuzigten am Holz. Gepriesen sei der Herr, dass er uns hilft in so mancherlei Problemen, die wir haben. Aber das Kreuz von Golgatha, das Holz, an dem der Sohn Gottes hing, das löst deine wahren Probleme. Das löst das Problem, dass du verloren bist. Und dass du in alle Ewigkeit verloren gehen wirst, wenn du nicht an diese Kraft dieses Holzes glaubst. An die Kraft des Sohnes Gottes, der dich retten kann, der dich ergreifen kann, um dich aus aller Verlorenheit zu retten. Kommst du zu ihm heute? Gehst du auf deine Knie und sprichst einfach dieses einfache Gebet im kindlichen Vertrauen, rette mich. Nun schenke mir, dass das, was du am Holz getan hast, auch zur Rettung meiner Seele dient. Rette mich aus der Verlorenheit, aus den Fluten. Rette mich. Nun lasst uns dem Herrn die Ehre geben für Wachstum. Für einen jeden von euch, der angezogen wird von diesem Wort des Kreuzes. Der dieses Wort nicht ablehnt, sondern kommt und lernen will. Lasst uns Gott die Ehre geben für jeden von euch, der mitarbeitet. Damit nicht nur du dieses Wort hörst, sondern noch viele Menschen es hören können. Ja, lasst uns Gott die Ehre dafür geben, dass er uns rettet aus aller Not. Indem er uns beisteht. Und uns hilft und uns zeigt, was er zu tun vermag. Aber lasst uns Gott am allermeisten die Ehre geben durch die Rettung seines Sohnes am Holz. Gepriesen sei unser Herr. Möge er dich segnen durch dieses Wort. Arbeiten an deiner Seele, dass du erkennst, wie treu, wie wundervoll, wie wunderbar er ist. Gelobt sei sein Name. Amen.
Amen. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, du allmächtiger Gott, voller Gnade und Barmherzigkeit, wir preisen dich für dein Wort, durch das du uns heute neu ermutigt hast. Und wir danken dir, Herr, dass wir ermutigt sein dürfen durch Wachstum in dieser Gemeinde. Herr, du hast Großes getan. Niemand von uns hätte gedacht, dass wir innerhalb so kurzer Zeit so stark wachsen. Wir danken dir für jeden Einzelnen, der kommt, um dein Wort zu hören. Und bitten, dass niemand aus falschen Gründen hier ist. Und wenn doch, dann mögest du ihn hinauswerfen oder ihn bekehren. Dass er aus den richtigen Gründen bei uns ist, Herr. Denn wir wollen niemanden haben, der nicht hier ist, wegen deines Wortes und um deinen Willen zu tun. Herr, du weißt, dass wir oft darin fehlen, aber sei uns gnädig, dass wir weiter wachsen an Zahl, aber auch an Heiligung jeder Einzelne hin zu dir, hin zur vollen Mannesreife Christi. Hab Dank für die Ermutigung, die wir darin haben, dass wir sehen dürfen, dass viele Brüder und Schwestern mitarbeiten. Herr, denn darin zeigt sich, dass wirklich Liebe da ist, wenn wir nicht nur hier sind, um zu nehmen, sondern wenn wir auch geben. Und wir danken dir für jeden Einzelnen, der hier ist und mitarbeitet. Und wir bitten, dass du all die überführst, die nicht arbeiten. Herr, und wir wissen, es gibt welche, die arbeiten seit Monaten und seit Jahren nicht mit. Und wir bitten, dass du jetzt damit Schluss machst. Dass du sie jetzt überführst und dafür sorgst, dass auch sie nun Mitarbeiter sind an deinem Werk. Dass sie mitarbeiten, damit die Verkündigung deines Wortes gelingt. Damit diese Gemeinde funktioniert.
Hilf aber auch, dass wir alle aus rechter Motivation arbeiten. Nicht um gesehen zu werden. Nicht um Ehre zu haben bei den Menschen. Sondern wirklich für dich. Aus Liebe und aus Dankbarkeit. Und dem Wunsch, dass dein Reich wachsen möge. Hab Dank, Herr, dass du so ein treuer und gnädiger Gott bist, der du unser gedenkst, dass wir Staub sind. Denn Herr, was ist denn ein ins Wasser gefallenes Eisen? Was kümmert dich das denn? Und doch, es kümmert dich, die großen und die kleinen Dinge in unserem Leben. Und wir dürfen dir alles sagen. Und du bist ein Vater, der gerne hört und hilft. Herr, wir bekennen dir, dass wir so oft Mangel haben an diesem kindlichen Vertrauen. Ja, dass wir oft leben, als wären wir Atheisten. Dass wenn etwas Schlimmes geschieht, wir verzweifeln und vielleicht noch mit dir hadern und dir Vorwürfe machen, anstatt dass wir einfach vertrauen. Herr, du weißt, wir alle tun diese Sünde. Herr, ich habe diese Sünde in der vergangenen Woche getan. Und so beten wir, sei uns gnädig, vergib uns und stärke uns den Glauben. Dass wir wahren Glauben haben, dass wir nicht nur mit dem Mund bekennen, wir glauben, sondern dass es sich zeigt in unserem Leben, dass wir uns nämlich von nichts fürchten, was auch geschieht, sondern Vertrauen auf dich schauen und wissen, du wirst uns versorgen. Herr, dass wir nicht verzweifeln und fragen, wie soll es wohl weitergehen, sondern dass wir uns freuen darauf und gespannt sind, was du tun wirst. Um dich zu verherrlichen, um uns zu beschämen und unseren Unglauben. Und hab Dank für die große Rettung, für das größte Erbarmen, das du gezeigt hast, Herr Jesus Christus, als du selbst ans Holz gegangen bist, um ein viel größeres Wunder zu bewirken als ein schwimmendes Eisen. Als du selbst, der du wahrer Mensch und wahrer Gott bist, für uns elende Sünder den Zorn des Vaters getragen hast, für all unsere Sünden, all unsere Schuld bezahlt hast, damit nun keine Strafe mehr übrig ist für uns, dass nun keine Verdammnis mehr da ist für die, die in Christus Jesus sind. Hilf, dass wir auch deswegen nicht undankbar sind. Dass wir nicht vergessen, was du getan hast. Dass wir nicht vergessen, zu vertrauen allein auf dein Opfer. Dass wir nicht verzweifeln, wenn wir sündigen, sondern schauen auf dich und wissen, der Herr wird es gut machen. Er hat alles vollbracht. Herr, und noch einmal beten wir für die unter uns, die nicht diese Rettung haben. Und wir beten das, weil wir wissen, dass Menschen hier sind, die diese Rettung nicht haben. Und wir bitten dich, lass sie heute überführt werden. Lass sie erkennen, dass sie Rettung brauchen. Und lass sie im kindlichen Glauben zu dir schreien, dass du ihnen helfen mögest, dass du dich über sie erbarmst und sie rettest. Und wir wissen, Herr, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Und so bitten wir, dass viele rufen, dass viele schreien, weil sie erkennen, dass sie in Not sind, weil sie erkennen, dass nur du ihnen helfen kannst. Lass viele schreien zu dir und lass alle, die für das so tun, Rettung erfahren, sodass diese Gemeinde weiter wächst. Nicht damit wir groß sind vor den Menschen, sondern zu deiner Ehre, Herr. Denn du hast Ehre durch jeden Sünder, den du zur Buße leitest und rettest. Und er lebt für dich. In der Gemeinde, im Dienen und im Glauben und im Vertrauen. Sei uns gnädig und segne uns. Wir beten alles in Jesu Namen. Amen.
Amen.